Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wer zu sehr auf Applaus bedacht ist, vergisst leicht, auch für andere in die Hände zu klatschen. So ein Zitat von Irmgard Nägele. Und sind wir mal ehrlich, wer freut sich nicht über Beifall? Mein heutiger Gast ist ein Mann, der den Applaus für sich gepachtet hat und seine Bahncard 100 so ausgiebig nutzt, dass die Deutsche Bahn angeblich überlegt, einen ICE vom Chiemgau nach Berlin nach ihm zu benennen. Herzlich willkommen, Christian Oberfuchshuber.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Mensch Christian, wir sind uns ja 2010 das erste Mal begegnet. Vielleicht erinnerst du dich noch, das war in Köln-Ossendorf in den MMC-Studios beim Finale der 9. Staffel der ProSieben-Show Popstars.
Oh ja.
Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen an unsere erste Begegnung?
Also ich muss jetzt leider gestehen, so im Detail nicht mehr. Ich wusste auch gar nicht, dass es 2010 war. Also gut, dass du das so auf dem Schirm hast. Aber ich kann mich an die Show auf jeden Fall noch erinnern. Denn da war unter anderem Robbie Williams zu Gast.
Ja, genau.
Den finde ich ja ganz super eigentlich.
Ja, das glaube ich dir sofort. Wir fanden den auch gut. Ich war mit Freunden damals im Publikum. Ich war nur Gast, war nicht auf der Bühne.
Du hattest damals schon Freunde?
Ich hatte Freunde. Ich kann dich beruhigen, ich habe auch heute noch ein paar.
Ah, okay.
Sind zwar andere und weniger geworden, aber so ist das ja irgendwann mit dem Alter. In der Sendebeschreibung steht, die Sendung begleitet dokumentarisch die Zusammenstellung von Popbands, deren Mitglieder abhängig von Staffel und aktuellem Konzept, Sänger und oder Tänzer sind. Wie kamst du zu dieser Sendung? Das wirst du uns später noch ein bisschen erzählen, aber du hast die Popstars, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie begleitet.
Genau, also die erste Staffel leider noch nicht von den No Angels. Ich war ab der zweiten Staffel dabei, wo Broses mit Giovanni Zarella rauskam. Und dann war ich die komplette bis zum Ende. Ich glaube, wir haben 10 Staffeln gemacht oder mehr sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ich dann komplett dabei, ja.
Ja, und du hast danach viel gemacht. Darüber sprechen wir jetzt gleich noch. Aber bei so viel guter Laune, ja, bleibt ja der Humor bei vielen Menschen oft auf der Strecke. Bei dir war das, glaube ich, von Anfang an anders. Du bist ja seit vielen Jahren im Entertainment zu Hause und lehrst den Menschen ja auch liebevoll, dass, ja, wer nicht klatscht, verliert. Geboren bist du aber in einem kleinen Dorf in Bayern. Ich komme ja auch aus der Gegend.
Ja.
Was lief da schief?
Also insofern lief erstmal nichts schief, weil ich nicht aus Oberfranken komme, so wie du, sondern aus dem schönen Oberbayern. Und das ist ja was viel Besseres, ne?
Ja, das kann man darüber kann man diskutieren.
Und nein, ich wollte eigentlich, ich war ja als Kind schon immer der Klassenclown und habe alle unterhalten und habe da nichts ausgelassen und habe auch mit meinem damaligen Schulfreund, wir haben auch immer lustige Videos und Sketche gedreht und nachgedreht, was wir gesehen haben. Deswegen war es irgendwie mal klar, dass es in die Richtung Fernsehen und so weiter geht.
Aber bis du da hingekommen bist, war es ein langer Weg. Du hast dich mit in Kindheitstagen erstmal so ein bisschen mit der Berufswahl beschäftigt. Du wolltest Busfahrer werden.
Ihr Busfahrer und Pfarrer, das waren so die zwei Sachen, also die Sonntagsmesse, in die ich immer gehen musste, das war ja auch immer eine große Bühne eigentlich, ne? Das fand ich irgendwie ganz nice und natürlich Busfahrer anfahren, die Türen drücken, aufdrücken und zudrücken, das fand ich immer super.
Ja, aber wer dich kennt, weiß ja, dass Pfarrer eigentlich genau der richtige Beruf für dich wäre.
Absolut, vor allem der Beichtstuhl, der wäre bei mir 24 Stunden geöffnet.
Ja, ja, nicht nur das, 7 Tage die Woche.
Nee.
Es ist ja für uns alle gut, fast ein Segen, auch für die Straßen und für die Autobahn, dass du nicht Busfahrer geworden bist.
Ja.
Deine Stärken liegen woanders, darüber sprechen wir auch gleich noch. Dann warst du irgendwann 15, schon lange her.
Naja, also ich bin jetzt 25, so lange ist das noch nicht her. Ne?
1925 vielleicht. Du hast dir mit 15 das erste Mal im Fernsehstudio eine Produktion angeschaut, das muss mit Vera gewesen sein.
Das war mit Thomas Gottschalk, es war Thomas Gottschalks Late Night Show und Vera Intveen war damals die Warm-Upperin von ihm und hat das Warm-Up gemacht und das habe ich gesehen und dachte mir, ach, das ist doch eigentlich ganz witzig, also das kannst du doch auch.
Das glauben viele von sich, dass sie irgendwas können, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch das Talenten, die Berufung hat. Du hast nach der Schule eine Ausbildung gemacht zum
Hotelfachmann.
Oh, okay. Und wie war diese Zeit? Hast du dann schon während der Ausbildung festgestellt, ich gehöre eigentlich nach vorne als Concierge oder sollte vielleicht Direktor werden, irgendwas Repräsentatives? Wann hast du für dich festgestellt, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mein ganzes Leben machen möchte?
Also repräsentativ auf jeden Fall. Mir hat die Ausbildung und das Arbeiten im Hotel wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe ja auch nach der Ausbildung noch 2, 2,5 Jahre, vielleicht sogar 3 im Hotel gearbeitet. und habe das halt auch schon immer als meine Bühne genutzt. Also wenn ich an der Rezeption war, dann war da immer ein großes Hallo und wir haben dann auch für unsere Gäste, was war ein Kurhotel, das heißt die Gäste waren länger da, wir haben dann auch so Spieleabende organisiert, wo ich dann auch quasi die Sendung die Montagsmale moderiert habe und alles. Also das war auch damals schon so, dass ich das immer genutzt habe, um nach vorne zu treten, um so ein bisschen die Show zu machen. Also das war immer schon meins.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an meine Ausbildung. Ich habe ja im Baumarkt gelernt und da gab es so ein Parkplatz-Bingo. Und unser Baumarktchef, mein Ausbilder, der meinte irgendwann zu mir, Mensch, du könntest eigentlich hier die Durchsagen machen im Baumarkt. Also jeder kann teilnehmen und die Verlosung und vor Ort. Also ich glaube, da haben wir so eine gewisse Parallele. Wie war das im Hotel, wenn dann Gäste irgendwie ausgecheckt haben, nicht geklatscht haben, bist du die dann an die Gurgel gegangen? Hast du die da irgendwie schon so ein bisschen animiert, ja, ihre Dankbarkeit zu zeigen?
Das war eine Frage des Trinkgelds. Also wenn die genug Trinkgeld gegeben haben, dann mussten die auch nicht applaudieren.
Ja, man munkelt ja, für Trinkgeld hast du viel gemacht früher.
Heute auch noch.
Ach so. Gut. Ja, da kommen wir auch gleich noch auf das Thema. Nach der Ausbildung zum Hotelfachmann bist du irgendwann, das wusste ich auch nicht, habe ich bei der Recherche jetzt zur Sendung so ein bisschen in Erfahrung gebracht, du warst Kandidat in einer sehr erfolgreichen RTL-Sendung mit dem Namen Der Preis ist heiß.
Oh ja.
Und hast dort richtig abgestaubt.
Ja.
Was denn?
Oh, ich habe also, wenn ich das jetzt erzähle, also ich habe wirklich den, als erstes in der Vorrunde, die gab es ja die Vorrunde, ja. Da habe ich für 1000 D-Mark italienische Weine gewonnen, dann die Hauptrunde habe ich leider verloren und dann aber die Finalrunde, da habe ich nochmal richtig abgesahnt für 34.000 D-Mark, ich habe gewonnen ein Auto, ein Fax, ein Anrufbeantworter, ein Fernglas, ich glaube noch irgendwas. Ja, also den Superpreis habe ich abgeräumt bei
Mann,
der Preise.
Oh Mann, oh Mann, was ist davon noch übrig?
Das Fernglas ist auf jeden Fall noch übrig und liegt auch noch bei mir auf der Fensterbank.
Und damit spannst du dann gegenüber mal in die Fenster?
Ja, ich wohne ja gegenüber einer Turnhalle und mit so einer offenen Fensterfront diese Turnhalle. Und wenn abends nichts im Fernsehen kommt, dann nehme ich das Fernglas und gucke mir die Basketballer drüben an.
Ja, herrlich. Wer macht das nicht?
Ja.
Du hast dann, als du bei dieser Sendung warst, glaube ich, als Kandidat, Harry Weidenfort natürlich auch kennengelernt, Walter Freiwald, Gott hab ihn selig, und für dich festgestellt, dass du das vielleicht auch gerne machen möchtest.
Ja, und vor allem auch bei dieser Sendung, Der Preis ist heiß, war meine absolute Lieblingssendung, deshalb waren wir damals auch immer öfters da. Mit der Firma und auch im Freundeskreis und sind da öfters mal hingepilgert und irgendwann war ich auch dran und spätestens dann wusste ich, okay, das ist jetzt irgendwie der Weg und ein Zeichen, es wirklich jetzt ernsthaft in diese Richtung zu versuchen.
Ja, und jetzt arbeitest du seit vielen Jahren als Warm-Upper, auf Deutsch Anheizer genannt. Wem heizt du ein und wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Also ich arbeite bei vielen Fernsehshows, die jetzt die Zuhörer natürlich auch kennen, wie Germany's Next Topmodel, The Voice of Germany, ZDF Fernsehgarten, der Quiz Champion, die schönsten Weihnachtshits mit Carmen Nebel und alle Sendungen mit Kai Pflaume bin ich im Prinzip dabei. Der Arbeitstag sieht bei mir so aus, die meisten Shows, die ich mache, ich wohne ja in Berlin, finden nicht in Berlin statt, sondern entweder in Köln, in München oder Hamburg. Das heißt, meistens klingelt so um 5, 6 Uhr mein Wecker und dann stehe ich auf, mache mich fertig, fahre zum Bahnhof, fahre dann in die jeweilige Stadt und bin dann so ab mittags, frühen Nachmittag im Studio. Und dann wird erst ein bisschen die Sendung geprobt, dann ist abends die Aufzeichnung und die geht dann eben so meistens bis 23 Uhr im Schnitt und dann geht's wieder ins Bett zurück.
Ja, dazwischen passiert noch ein bisschen was. Du gestaltest ja das Vorprogramm dieser Live-Show mit.
Ja.
Du bleibst die ganze Zeit im Studio, bist Ansprechpartner, auch darüber sprechen wir noch. Erinnerst du dich noch an deine erste Sendung? Das war, glaube ich, eine Talkshow, oder?
Das war die zweite Sendung, die Talkshow. Also die allererste war tatsächlich eine Sitcom. Das ist eine Sitcom, ist sowas wie Two and a Half Men zum Beispiel. Damals fürs ZDF mit Ralf Morgenstern, die hieß Schöne Aussichten. Und die haben ganz dringend einen Warm-Upper gesucht, weil es eben für den Tag keinen mehr zur Verfügung gab. Und ich hatte mich damals bei einer Casting-Agentur beworben. Und die haben dann gesagt, ja, wir hätten hier einen, aber der hat es halt noch nie gemacht. Und dann wollten sie mich erst nicht. Und dann einen Tag später wollten sie mich doch, weil sie keinen mehr gefunden haben. Und ja, dann habe ich mich da akribisch drauf vorbereitet und bin dann da hingefahren. Und ich war natürlich wirklich sau aufgeregt. Also ich glaube, wie so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben damals. Und bin dann da raus vors Publikum. Es waren zum Glück nicht viele Leute. Ich glaube, so 100, 150 Zuschauer waren da auch nur da. Und habe dann da mein Programm gemacht. Und so nach der ersten Hälfte kam schon der Verantwortliche zu mir und meinte, hör mal, die sind alle super happy mit dir. Und ich glaube, wir wollen nächste Woche wieder mit dir zusammenarbeiten. Und dann dachte ich mir, hoppla, also wenn die fürs erste Mal schon direkt so, dann mein lieber Schwan.
Ja, kann schlimmer laufen. Ja. Das war ja auch die Zeit damals, als die Talkshows aus dem wie Pilze aus dem Boden irgendwie wuchsen, die Geburt des Trash-TV, die hast du miterlebt, mitgestaltet.
Das absolut.
Ilona Christen, Bärbel Schäfer, Türk, Kiesbauer, Meiser, wie die alle hießen. Wer war denn da dein Liebling?
Mein Liebling war tatsächlich erstmal Sabrina, wenn man sich da noch dran erinnert. Ja. Die lief vormittags um 10 Uhr auf RTL, mit Sabrina Staubitz. Und dann war ich ja tatsächlich 12 Jahre lang in Hamburg bei Brit, der Talkshow, und habe da wirklich jeden Schwangerschaftstest und Vaterschaftstest und Lügendetektortest mitgestaltet und die Sendungen mit vorbereitet und durchgezogen. Und das war harte Arbeit. Wir haben da immer 4 Shows am Tag aufgezeichnet.
Ja.
Und ich hatte da wirklich so, die härteste Woche war wirklich immer, wenn wir von Freitag bis Sonntag hier in Babelsberg die Talkshow Ricky aufgezeichnet haben. Und dann hatte ich Montag frei und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Ilona Christen in Köln. Und das waren 6, das waren immer 12 bis 14 Shows die Woche und an Talkshows. Und das ist natürlich heavy, wenn du dir da jeden Tag dann so ein teilweise Quatsch anhören musst.
Kommt es da auch mal vor, dass man Ricky und Ilona Christen verwechselt? Dass man nicht weiß, wo man ist?
Nee, das nicht. Aber ich habe mal so aus Versehen wirklich einen Namen verwechselt. Und zwar bei Carmen Nebel. Da habe ich auch im Vorfeld dann immer erzählt, wer heute in der Sendung ist. Und es war Helmut Lotti da. Und ich lese so meinen Zettel und so ein paar Namen hatte ich mir auswendig gemerkt und war so im Flow und sag, und heute bei uns, und Lotti Huber.
Ja, schön.
Und ich merke, dass so ein kleines Raunen durchs Publikum ging. Es ist mir aber weiter nicht aufgefallen.
Ja.
Erst nach der Sendung kam einer zu mir. Die Tote ist ja gar nicht aufgetreten heute, sag ich, wie? Naja, du hast doch Lotti Huber angekündigt. Sag ich, ach du Scheiße. Also aus der Hektik heraus kann einem schon mal sowas auch passieren. Ja,
stell dir mal vor, du hättest Helmut Kohl gesagt, wie frenetisch da die Leute abgegangen werden.
Ja. Aber mir ist es letztes Jahr so tatsächlich zweimal passiert, dass ich den Namen der Moderatorin nicht wusste bei der Sendung, wo ich war. Was im Nachhinein nicht schlimm war, weil die Sendung war kurz danach auch wieder abgesetzt. Also deswegen war es ganz gut, dass ich mir den nicht gemerkt habe.
Ja, das ist ja sehr beruhigend. Ich bin ja schon froh, wenn ich morgens meinen eigenen Namen noch vom Spiegel weiß. Harte Arbeit, harter Tobak, auch die Themen, du hast ja schon kurz erwähnt, da gab es ja einige davon, schön und schamlos, wir gehen gerne fremd, Dreiecksbeziehungen, Dorftrottel, mach dich vom Acker. Kannst du dich an irgendeine Sendung erinnern, die dir in Erinnerung geblieben ist, weil sie so absurd war?
Nee, in der Tat nicht an jeder einzelne, aber es war immer so, wenn Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen aus irgendeinem Dorf da kamen und wo wirklich das Dorf jeder untereinander mit jedem ins Bett geht und dann rauskommt, dass der Schwippschwager doch der Vater war. Das ist dann schon immer sehr kurios bei den Sendungen.
Also nur zur Verteidigung, natürlich wunderschöne Bundesländer, ist in Bayern, auch nicht anders.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne das ja selber im Nachbardorf, was da abging.
Ja, das glaube ich dir sofort. Was sollte man denn mitbringen, um deinen Job zu machen? Du bist eine Rampensau. Wer sollte lieber die Finger von diesem Beruf lassen, es gar nicht erst versuchen?
Also man muss natürlich sehr extrovertiert sein, bestimmt eine gewisse Profilneurose auch haben. Man muss spontan sein, auf Leute zugehen können, ein Publikum begeistern können und auch ein Publikum über einen längeren Zeitraum unterhalten können.
Und das merkt man dir auch an, das ist für dich, glaube ich, dein absoluter Traumjob, oder?
Es ist wirklich mein absoluter Traumjob. Also es ist ja immer so, du machst deinen Job eigentlich ja nur so lange gut, wenn du hingehst und ihn gerne machst. Wenn du jeden Morgen aufstehst und hingehst und sagst, ah, oh, nicht heute schon wieder und die Scheiße und tralala, dann machst du deinen Job nicht mehr gut und dann sollte man sich am besten auch was anderes suchen.
Ja, wohl wahr. Du hast mit RTL vor einigen Jahren auch ein Warm-Upper-Casting veranstaltet, um so ein bisschen zu zeigen, wie schwierig es ist, diesen Beruf auszuüben. Wie kam es dazu?
Da haben mich die Kollegen von RTL tatsächlich angesprochen. Die haben ein neues Magazin gestartet und waren auf der Suche nach Beiträgen und fanden eben meinen Beruf ganz spannend und meinten dann auch, hast du denn da ab und zu Bewerber? Und sage ich, ja, es meldet sich fast jede Woche einer, der meint, dass es auch kann. Dann sage ich, okay, dann lass uns doch mal ein Casting zusammen machen. Und dann haben wir 5 Leute eingeladen und haben mit denen dann ein Casting gemacht. Und der Gewinner durfte dann mit mir zusammen in Oberhausen vor, ich glaube, es waren 10.000 Leute in der großen Arena, bei der Kometverleihung, ich meine, es war 2008, durfte mit mir dann zusammen das Warm-up auf der Bühne machen.
Und er sagte danach zu dir, boah, das ist ja sauschwer, die Leute bei Laune zu halten, das hätte ich nicht gedacht. Das hat er in einem Interview wiedergegeben.
Ja, und also es ist ja immer so, jeder Job, also egal ob es jetzt ein Maurer ist oder ein Bäcker ist oder ein Koch oder was auch immer, wenn du den zusiehst, das sieht immer total easy aus. Und, ja. Aber wenn du es zu Hause nachkochst oder selbst mal versuchst, eine Mauer zu bauen, dann merkst du, wie schwer das ist. Mhm. Und das ist letztendlich in meinem Beruf nicht anders. Die Leute sitzen im Publikum und sehen, dass ich da unten vor denen stehe und ein bisschen dummes Zeug quatsche. Das ist aber nicht der Fall. Das hat alles Hand und Fuß, was ich denen erzähle und was ich für ein Programm mit denen mache. Und nur weil man dann eben zu Hause in der Runde oder im Bierzelt am Biertisch oder an der Bar der große Witzeerzähler ist und seine Runde unterhalten kann, damit ist es noch nicht getan oder bist du noch nicht gereift dafür, auch jetzt wirklich so ein Publikum auf dem Niveau zu unterhalten, wo es eben hin soll. Mhm. Und das ist eben das, was die Leute oft vergessen oder was sie übersehen, wenn sie dann sagen, ach, das könnte ich ja auch ganz einfach machen. Ja,
wie sieht denn so ein typischer Posteingang bei dir aus? Melden sich da auch Zuschauer, die vielleicht dich total zum Kotzen finden oder auch wirklich toll? Gibt es da, du hast ja schon erwähnt, auch Bewerber, also Menschen, die unbedingt auch diesen Job erlernen möchten? Ja.
Ja, da melden sich natürlich alle. Also wenn ich hier ein Publikum habe, wo 1.000 Leute drin sitzen, dass das nicht alle 1.000 Leute gut finden, was ich mache, das ist auch klar. Und dann gibt es die, die schreiben, ach, das war wieder super heute. Und dann gibt es genau die schreiben, ah, dich finde ich scheiße, da komme ich nächstes Mal nicht mehr ins Studio. Und die sagen kann, ja, dann zwingt dich ja keiner. Du kommst ja nicht wegen mir, sondern wegen der Sendung. Da kann ich sehr gut mit leben und es ist auch nicht mein Anspruch, jedem zu gefallen. Und das kann man auch gar nicht. Dafür sind die Geschmäcker einfach viel zu verschieden.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Menschen, die kommen auch wegen dir und vor allem wegen dir zu so einer Aufzeichnung oder Live-Sendung. Wer dich mal erlebt hat, und das habe ich ja einige Male, du bist wirklich in deinem Element, das merkt man total. Gibt es denn auch Leute, die dir ja, also E-Mails schreiben, vielleicht so ein bisschen in die Flirt-Ecke, so nach dem Motto, ich habe dich da gesehen, hast du nicht Lust, dass wir uns mal treffen? Ist das schon mal vorgekommen?
Ja, das kommt natürlich auch ab und zu vor, aber ich habe ja vor ziemlich genau 4 Wochen geheiratet. Und das haben die Leute natürlich auch über meine Social-Media-Kanäle mitbekommen und seitdem kommt es natürlich nicht mehr vor.
Ja, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber.
Ja, vielen Dank.
Das ist immer schön. Ja, du bist freiberuflich tätig, du wirst pro Auftritt bezahlt. Mhm. Das Honorar ist ja oft abhängig von der Bekanntheit und der Qualifikation. Sind da eigentlich die privaten Sender großzügiger oder lassen sich auch die öffentlich-rechtlichen Sender so ein bisschen nicht lumpen? Also können die da mithalten?
Ja. Es ist ja letztendlich immer so ein bisschen Verhandlungssache, aber letztendlich sind die Gagen immer gleich, egal ob ich fürs öffentliche oder fürs private Fernsehen arbeite, das ist immer relativ gleich. Ich sage immer, Hauptsache es ist eine warme Mahlzeit mit dabei und über den Rest werden wir uns schon einig.
Mit wem muss man da schlafen?
Ich immer mit den Falschen, sonst wäre ich jetzt schon Fernsehmoderator.
Oder Intendantin beim RBB.
Oder Intendantin beim RBB. Ich stand ja neulich vor dieser schönen Blumenwand, ne?
Ja.
In der Intendanz und ich weiß gar nicht, was die alle haben. Die ist so hässlich. Keine Ahnung, ob die so teuer, wirklich so teuer war, wie es überall heißt.
Ja, das lassen wir die Öffentlich-Rechtlichen nicht wissen, sonst war es das mit Riverboat.
Ah,
bist
du
auch
mal
gewesen? Bist du noch, glaube ich.
Da bin ich noch, ja.
Ja, schön. Ja, du hast ja schon erwähnt, du bist bei allen großen Fernsehshows als Dirigent der guten Laune live dabei. Germany's Next Topmodel, klein gegen groß mit Kai Pflaume, Verstehen Sie Spaß, The Voice of Germany. Wie anstrengend ist so eine Dauerreise für dich, wenn du dann durch die Republik fährst, vom Fernsehgarten in Mainz nach, keine Ahnung, Buxtehude und nachts zurück nach Berlin?
Ja, es geht so. Das Gute ist, dass ich halt während den Zugfahrten immer relativ gut wegknacken kann. Und dann kann man sich immer so ein bisschen regenerieren. Das frühe Aufstehen, so 5, 6 Uhr, das ist also generell nicht meins. Das schlaucht mich dann immer so ein bisschen. Und dann ist es natürlich heftig. Es gibt halt Shows, die sind einfach. Da gehst du hin und bist nach 2 Stunden raus. Und dann gibt es halt wirklich auch Aufzeichnungen, die sich 6, 7 Stunden hinziehen. Mhm. Und da kommst du dann schon auf dem Zahnfleisch daher. her. Da bist du dann froh, wenn du Feierabend hast und am nächsten Tag auch ein bisschen ausschlafen kannst.
Dann bereitest du dich im Zug schon auf den nächsten Auftritt vor oder schläfst du dann oder was macht man da?
Ja, also meistens schlafe ich, gucke einen Film, telefoniere. Das Gute ist, ich habe selten, muss ich mich auf irgendwas vorbereiten, denn mein Job ist immer relativ autark. Das heißt, ich habe ein gewisses Repertoire und ich gehe einfach raus und mache dann einfach und stelle dann so ganz spontan mein Programm zusammen. Also da bereite ich mich nicht so groß drauf vor.
So wie Thomas Gottschalk, der bereitet sich auch selten auf Sendungen vor.
Absolut, da haben wir was gemeinsam. Hört man zumindest,
sagt er auch selbst.
Ja.
Nun ist es ja eine ganz spezielle Verbindung auch zwischen dir und dem Publikum im Studio oder auch bei Konzerten. Jeder sieht dich, viele kennen dich auch schon. Was machst du, wenn die Leute an der falschen Stelle klatschen? Gibt es sowas überhaupt, so eine falsche Stelle? Oder wenn sie gar nicht klatschen, kam das schon mal vor? Rastest du da irgendwann auch aus, wenn es nicht so läuft, wie der Auftraggeber das wünscht?
Naja, falsche Stelle ist immer so ein falsches Wort. Die Leute werden ja zu nichts gezwungen. Ich bin ja nur da, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und die Leute zu führen. Das heißt, wenn du Stellen hast oder so am Anfang der Sendung, wo sich eben noch keiner klatschen traut und so weiter, dann bin ich der als erstes klatscht und dann sage ich immer so, Leute, wenn ihr mich seht, macht bitte einfach mit und dann ist das erste Mal das Eis gebrochen und ab dann läuft's auch, dann trauen sich die Leute. Und dann lässt man das auch laufen. Also man kann die Leute natürlich zu nichts zwingen, das ist klar. Wenn es sich ergibt, klatschen sie und wenn nicht, dann halt nicht. Da mache ich mir auch gar keinen Stress.
Gibt es da Städte, die sich besonders als klatscherfien erwiesen haben? Man sagt immer, Köln ist ein bisschen freudiger unterwegs als die Berliner.
Ja, die Kölner sind ja schon bei drei, man muss nicht bis drei zählen, da stehen die schon auf den Tischen. Ne?
Das aber, geht natürlich, aber nicht nüchtern.
Nicht nüchtern, aber das geht alles von alleine eigentlich. Also, Also egal, ob ich jetzt in Berlin oder in München oder in Chemnitz bin, die Leute klatschen überall gerne.
So dieses Aufgeregte, das ist dir wahrscheinlich längst schon abhanden gekommen, da du ja schon so lange unterwegs bist. Mhm. Zwitschert man sich da vorher mal einen ein, damit man lockerer ist oder brauchst du das gar nicht?
Ja, das brauche ich zum Glück nicht. Und das mit der Aufregung, ja, die ist auch zum Großteil weg, weil die meisten Sendungen, die ich mache, die betreue ich ja schon über Jahre. Und das heißt, du kennst das Studio auswendig und wenn du irgendwas kennst, dann fühlst du dich wohl und dann gehst du raus und dann kannst du es einfach machen. So richtig aufgeregt war ich aber tatsächlich dieses Jahr dreimal, als ich in München die große Konzertreihe auf der Messe mit teilweise bis zu 130.000 Zuschauern moderieren durfte. Und wenn du da rausgehst und da Stimmung machst und da mit den Leuten irgendwie was singst oder eine Choreo machst und die machen alle mit, da kriegst du auch wirklich dann später auch nochmal Gänsehaut dabei. Das sind so dann wirklich die ganz besonderen Momente in meinem Job.
Wie man auch gesehen hat, im strömenden Regen.
Beim Helene Fischer Konzert in strömendem Regen. Die Zuschauer und die Kameraleute standen knietief im Wasser. Aber auch das hat uns allen nichts ausgemacht. Wir haben dann mega Konzerte abgeliefert und alle waren happy. Ja,
ist es denn eigentlich einfacher, ein großes Publikum zum Klatschen zu animieren oder die kleine Gruppe?
Ein großes definitiv einfacher, weil dann hast du so dieses Gemeinschaftsgefühl und jeder macht mit. Und wenn du halt nur so Shows hast, wo so 10, 20, 30 Leute drin sitzen, je kleiner, desto weniger traut man sich, weil man ja direkt auffällt oder gleich jeder sieht, aha, der war's und der war's nicht. Deswegen, also bei den kleineren Shows muss man mehr ackern als bei den großen.
Und dann kommt es auch mal vor, dass du ins Publikum gehst und du hast so eine spezielle Zielgruppe, die du immer gerne ansprichst. Das sind nämlich?
Ältere Frauen.
Aha.
So ab 50, 60,
aha,
die gern so Hildegard, Marianne oder Inge heißen, weil die haben so einen ganz speziellen Humor und da kann man direkt mitmachen, ne? So Hildegard und die schießen dann auch zurück, die geben dann auch Konter.
Ja.
Das sind auch lustig für alle Beteiligten.
Ja, die haben ja auch schon ein bisschen was erlebt im Leben.
Deswegen.
Ja? Du hast immer sehr extravagante Kleider an und die Auswahl spricht auch für sich, aber werden deine Outfits eigentlich vom TÜV abgenommen?
Ja.
Ah.
Da muss ich auch vorher immer durch die Kontrolle durch, das geht sonst gar nicht, ja. Nee, also ich habe ja meine Kollegen, ich bin der Einzige, der ein bisschen bunt auftritt, alle anderen haben nur ein langweiliges T-Shirt oder einen schwarzen Anzug oder was und irgendwann dachte ich mir, ach, irgendwie musst du dich ein bisschen von den Kollegen abheben und habe halt immer bunte Anzüge und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal und es wird auch immer jeden Tag im Kollegenkreis auch schon gerätselt, oh, was trägt er denn heute wohl und viele sind froh, dass ich überhaupt was anhabe.
Ja, das wollte ich gerade sagen, du hast mir jetzt den Witz vorweggenommen.
Oh, das tut mir leid.
Trägst du dann auch mal einen Dirndl in München zum Oktoberfest? Also so wäre eine Aufzeichnungszeit da irgendwie?
Ja, das Dirndl nicht, weil das kann ich vorne nicht so ganz ausfüllen, aber mit der Lederhosen bin ich während des Oktoberfestes gerne auch in München bei Shows im Einsatz.
Oh, da kann absolut. Ich dich aber beruhigen, also das mit dem Ausfüllen vorne mit der Zeit, wenn man älter wird, das erübrigt sich dann oder das wird von alleine.
Ja. Ah, gut zu wissen, dann kaufe ich mir schon mal eins.
Ja, ne? Mach das bitte. Ja. Du hast in deinem gedanklichen Koffer jede Menge Sprüche und Witze, man bekommt das ja auch so ein bisschen mit, diese zeitlosen Granaten, die dann eben zum Einsatz kommen, wenn alle auf ihren Plätzen sitzen oder stehen. Komm, hau mal einen richtig schlechten raus.
Einen richtig, richtig schlechten? Ja, bitte. Naja, das ist natürlich immer so kurz, bevor es schon losgeht, sag ich immer, also die Aufzeichnung geht jetzt, sagen wir mal, 3 Stunden am Stück und es gibt keine Pause. Muss irgendjemand nochmal pullern?
Ja.
Irgendeiner meldet sich bestimmt, so wie jetzt, ja. Ja. Sag ich, oh, das tut mir leid, wir fangen jetzt an, bleiben Sie bitte sitzen. Wenn Sie aber trotzdem müssen und es nicht mehr halten können, lassen Sie es einfach laufen.
Und das hättest du nicht sagen sollen, denn auch wie ich mitbekommen habe, gab es schon mal eine Dame, eine Frau, die dann wirklich irgendwann gepinkelt hat.
Ja, das war auch so eine Hannelore.
Ja.
Ja, wir haben auch eine Sendung gemacht. Soll ich sagen, welche?
Das musst du entscheiden, ja. Ob du danach noch gebucht werden möchtest. Aber.
Nein, das ist schon 20 Jahre her.
Ach so, na dann.
Das war damals die Sendung, Was bin ich? Da haben wir eine Neuauflage für Kabel 1 gemacht. Und wir hatten da Sitzbänke mit hellgrauen Sitzbezügen drin. Und ich auch üblich meinen Spruch gemacht. Die Sendung war dann irgendwann zu Ende nach 1,5 Stunden. Und das Publikum geht raus und hast halt auf einer Fläche einen riesen nassen Fleck gesehen. Und dann musste ich zur Strafe dem Team erstmal ein Fass Bier bezahlen.
Und das wird dann, nicht von deiner Rechnung abgezogen, sondern das kann eben passieren. Das sind die allgemeinen Risiken.
Wir haben für solche Fälle immer ein zweites Sitzkissen parat.
Schön. Gab es auch schon mal Publikum, das Studio verlassen hat, weil es zu lange gedauert hat und die dann dachten, mein Gott, was will ich hier eigentlich?
Ja, das ist ja auch leider, muss man sagen, völlig normal. Mhm. Denn es kommt schon ab und zu vor, dass Sendungen aus dem Ruder laufen, weil dann letztendlich Umbauten doch länger dauern als geplant, weil die Proben am Nachmittag länger dauern und man abends 2 Stunden später anfängt.
Ja.
Und wenn die Leute einfach dann morgens irgendwie früh raus müssen oder dann um 12:30 Uhr nachts ihre letzte Bahn kriegen müssen, dann hauen die halt wirklich ab, verständlicherweise. Und dann sitzt du halt anstelle mit 400 Leuten auf einmal nur noch mit 90 da am Ende der Sendung. Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ja, auch das kommt natürlich vor.
Und die werden dann gespiegelt, umgesetzt, geklont?
Ja, die werden dann so ein bisschen umgesetzt. Im besten Falle, dass es im Kamerabild immer noch voll aussieht, wenn es geht.
Okay. Jetzt hast du auch das Warm-up gemacht für Heiligabend mit Carmen Nebel.
Ja.
Da gab es ein gewisses Ritual.
Ja, da haben wir immer vor der Sendung O Tannenbaum gesungen.
Wow, das heißt, du bist auch ein Sänger, ein Hobbysänger.
Ich bin auch ein Hobbysänger und ich mache das ja jetzt immer noch. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Ende Juli haben wir ja auch schon, also ich muss ja sagen, wir haben im April schon, da habe ich schon die erste Weihnachtsfolge aufgezeichnet. Da stand ich schon in meinem Weihnachtsanzug im Studio und da habe ich auch schon mit den Leuten im April, um in diese weihnachtliche Stimmung zu kommen, O Tannenbaum gesungen. Also das geht immer.
Wie, das ist nicht live Heiligabend?
Nein, auf gar keinen Fall.
Mann ey.
Wer soll denn das bezahlen?
Ja du.
Da müssen wir die Rundfunkgebühren nochmal erhöhen,
oh, ganz
alle Stars Heiligabend ins Studio zu kriegen.
Das wollen wir heute nicht diskutieren,
das
ist
nochmal
eine eigene
nicht.
Sendung wert. Jetzt aber mal was bisschen Ernsteres. Du hast ja 2015 auch das Finale von Germany's Next Topmodel in Düsseldorf moderiert und das musste vorzeitig abgebrochen werden. Es gab eine Bombendrohung. Da hast du das Publikum auf der Bühne über diese Situation informiert. Du warst auch einer der Letzten, der die Halle verlassen hat. Wie viel Verantwortung trägt man in solchen Momenten?
Ja, ganz schön viel. Also ich bin ja immer grundsätzlich im Studio der Allererste, der mit den Zuschauern spricht und der sie halt auch die ganze Zeit durchlenkt. Und als es dann dieses Thema gab, 2015, in Mannheim war das übrigens.
Ach, in Mannheim.
Da war dann auch relativ schnell allen Verantwortlichen klar, also wenn das jetzt irgendjemand löst, die Situation, dann macht das der Christian, weil die kennen den.
Ja.
Und er kann das den Leuten jetzt ruhig rüberbringen. Weil wenn da auf einmal aus heiterem Himmel ein Polizist oder wer auch immer auf der Bühne vor diesen 15.000 Leuten steht, dann kann da vielleicht doch mal schnell eine Panik ausbrechen, weil das heißt, oh, dann muss es doch was Ernsteres anderes sein. Und deswegen habe ich das dann übernommen, eben die Halle zu leeren, zu evakuieren.
Ja, das will man nicht jeden Tag erleben.
Auf keinen Fall.
Aber es ging ja gut aus, es ist nichts passiert.
Ja.
Du warst bei Wetten, dass mit Thomas Gottschalk im Einsatz bei der Neuauflage in Nürnberg, glaube ich.
In Nürnberg.
Jetzt liege ich richtig.
Ja.
Gibt es denn auch persönliche Lieblinge, für die du dann vor das Publikum springst, oder verliert sich auch dieser Promi-Faktor irgendwann im Alltag, dieser, ich nenne es jetzt mal, berufsbedingten Dauerfröhlichkeit?
Ja, der verliert sich natürlich so ein bisschen, weil es halt wirklich Alltag wird, wie du eben gesagt hast. Aber es gibt immer noch Menschen, die ich als Jugendlicher abgöttisch geliebt habe im Fernsehen. Und da sind solche Namen wie Jürgen von der Lippe, Harald Schmidt, Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder. Und wenn ich mit diesen verrückten Leuten in der Sendung immer zusammen machen kann oder dann auch nach der Sendung zusammen beim Mittagessen sitze oder was auch immer, dann denke ich immer, da muss ich immer mich auch selber kneifen und sagen, das ist eigentlich genau das, was du immer wolltest. Mhm. Oder auch zum Beispiel bei meiner Hochzeit vor 4 Wochen, dass Hella von Sinnen ein Glückwunschvideo geschickt hat, was wir da abends auf der Feier über großen Monitor angesehen haben. Das sind dann so Sachen, die einen dann schon sehr happy machen.
Tutti frutti.
So sieht's aus.
Ja. Es gab ja eine Zeit, als das alles nicht möglich war. Das war vor ungefähr 2,5 Jahren. Mhm. In Spanien spielte sich da auch jeden Abend um 20 Uhr ein Ritual ab. Im ganzen Land traten da um diese Zeit dann auch zigtausende von Menschen an die Fenster oder auf den Balkon, um zu applaudieren. Das war während der Covid-19-Pandemie. Wie hast du diese Zeit empfunden, also persönlich und auch beruflich?
Also das war erstmal total krass, weil man hat das ja im Januar schon so ein bisschen mitgekriegt und dachte sich, ach ja, das ist ja alles so weit weg und das kommt ja niemals zu uns, und hat ganz fröhlich weitergemacht. Und dann war einfach der Punkt, wo das plötzlich vor der Haustür stand und das Telefon jeden Tag klingelte und es kam keine Buchung rein, sondern jeder Job der Reihe nach wurde abgesagt. Und dann denkt man sich, okay, was machst du denn jetzt? Ja. Mein Terminkalender, der übervoll war zu dieser Zeit, der leerte sich in einer Geschwindigkeit, wo einem schlecht wird. Und dann war ich auch tatsächlich so 10 Wochen zu Hause ohne Job. Und dann dachte ich mir, nachdem die komplette Wohnung dann schon entrümpelt war und ich wirklich nichts mehr zu tun hatte, dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich mir, okay, rumsitzen ist auch langweilig, jetzt besorgst du dir halt selber einfach Arbeit, damit du was zu tun hast. Und hab dann eine Web-Talkshow gemacht, so eine Anti-Corona-Show, die Christian-Oberfuchs-Super-Show hieß sie. Und hab, ich glaube, jeden Tag sogar, genau, jeden Tag war es, eine Folge gemacht, so 10 bis 15 Minuten, manchmal auch sogar 20, und habe mir Leute, Stars, Promis, mit denen ich zusammenarbeite, via Skype in die Show geschaltet, mit denen einen Talk gemacht, bisschen Spökes gemacht, und habe dann danach die Sendung geschnitten, hergerichtet und abends dann online gestellt. Und somit hatte ich den ganzen Tag was zu tun.
Es waren ja über 60 Folgen am Ende.
Absolut, also das ist eine ganz schöne Zahl.
Hat es denn wenigstens für einen Fernsehpreis gereicht?
Leider nicht, und ich war dieses Jahr beim Fernsehpreis und habe mehrmals dann, als ich auf der Bühne war, in Richtung Jury gesagt, ich würde ihn gerne mitnehmen. Ich hätte noch Platz im Handgepäck. Ja. Ich hoffe, Sie haben sich fürs nächste Jahr gemerkt.
Ja, du bist ja noch jung da. Geht noch einiges
in Zukunft. Absolut,
das stimmt. Du hast in dieser Zeit auch mit Kollegen einen Hilferuf an alle Sender abgeschickt, an die Produktionsfirmen gerichtet. Helft uns bitte, vergesst uns nicht. Mhm. Und als der dann verschickt wurde von dir, ja, dauert es, glaube ich, 3 Stunden, bis die Pro7Sat.1 Geschäftsleitung bei dir angerufen hat.
Ja, ganz genau. Weil die Fernsehshows, es wurde ja fleißig weiterproduziert, es musste ja Programm gemacht werden, nur eben ohne Publikum. Und somit waren wir Warm-Upper die allerersten, die keinen Job mehr hatten beim Fernsehen. Und dann haben wir uns im Kollegenkreis alle zusammengetan und haben konferiert und haben gesagt, was können wir denn machen, und haben dann wirklich einen riesen Brief aufgesetzt und den hat jeder an seine Kontakte rausgeschickt. Und da ich den Pro7Sat.1 Geschäftsführer auch schon jetzt seit 15 Jahren wirklich sehr gut kenne, hat der wirklich auch direkt zurückgerufen und gesagt, na klar, unterstützen wir euch, und soweit wir eure Sendungen produzieren, kriegt ihr auch weiterhin eure Geld, auch wenn wir euch nicht anstellen können, aber wir bezahlen euch weiter, und das haben einige andere auch noch gemacht, und da sind wir denen natürlich sehr dankbar.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne euch wären sie dann auch irgendwann aufgeschmissen, wenn es wieder los, als es wieder losging, ja.
Ja, das sieht man jetzt am Flughafen, dass halt zum Beispiel, also zum Beispiel am Flughafen, im Gastrogewerbe ja genauso, dass alle Leute, die keine Jobs hatten, sich andere Jobs gesucht haben und die fehlen jetzt. Und genau das wäre bei uns auch dann so gewesen, wenn wir uns das anders gesucht hätten. Dann gäbe es jetzt keine Warm-Upper mehr und dann gäbe es keine Fernsehshows mehr, das Fernsehen wird abgestellt werden, das wäre alles ganz schlimm.
Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen und über die Gegenwart, aber die Zukunft, wo siehst du dich in ein paar Jahren? Möchtest du irgendwann, wir warten ja alle darauf, dass du irgendwann als Moderator auch tätig bist.
Ja, da gucken wir mal. Also ich bin erstmal so happy, wie es ist, denn so habe ich mein Ding. Ich kann von Show zu Show gehen, muss mich keinen Quotendruck beweisen und überhaupt. Deswegen, ich mache erstmal so weiter und alles andere gucken wir dann.
Gäbe es denn irgendeine Sendung, die es vielleicht noch gar nicht gibt, die du gerne moderieren möchtest?
Die es noch gar nicht gibt? Dann kann man das ja ganz schwer sagen. Also
eine Talkshow, da siehst du dich vielleicht eher in so einem Ratgeberformat.
Na, ich sehe mich eher als Sextalk generell, ja. Aber ich fürchte, da könnte ich immer nicht ernst bleiben. Also Game Show ist ja so mein ganz großes Lieblingsthema. Und wenn, dann würde ich am liebsten gerne mal eine Game Show moderieren.
Ah, schön. Gab es ja bei Kabel 1 früher viele.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Also es gibt viel zu erzählen, Christian. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Es gäbe noch viel, über das wir sprechen könnten, aber
ist die Zeit schon rum?
Die Zeit ist leider rum.
Du bist
sagen. Ja, es tut mir leid. Oh. Wir sehen uns nicht das letzte Mal.
Nee, müssen wir einen zweiten Teil machen.
Das machen wir gerne. Ja. Es war mir eine große Freude, dass du bei mir warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft von Herzen auch weiterhin viel Applaus, viel Zustimmung für deine Berufung und vor allem bleib gesund.
Vielen Dank. Getreu meinem Motto, lieber Beifall als Abfall.
Treu meines Mottos, man muss Gott für alles danken, vor allem für die Oberfranken.
Bis okay, jetzt mach Beschluss.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.